Ich weiß nicht, wie man das aushalten kann.
Zeugen berichten dann auch von wirklich von Menschen, die halt dann einfach brennend nach außen kommen.
Ich stelle mir das auch unheimlich schlimm vor für die Rettungskräfte, da dann reinzugehen und zu sehen, boah, so viele sind da tot.
Dann haben die natürlich Schmerzen, dann schreien die, dann sind die vielleicht auch verbrannt und
um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes
und ich bin Luis.
Würdest du sagen, dass du dein Leben genug genießt?
Meistens ja. Doch schon. Also ich habe ja auch ziemlich viele Hobbys oder mache gerne auch so Sachen, wo man es genießen kann. Also zum Beispiel mal im Sommer irgendwie auf der Terrasse sitzen, eine Zigarre rauchen. Mhm. Weiß ich nicht. Doch schon. Sport mache ich sehr gerne und ja.
Weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Oder wie. Ich glaube, die Grundsatzfrage ist ja, wie genießt man denn das Leben richtig? Oder ich glaube, jeder würde das für sich anders definieren. Also der eine würde wahrscheinlich sagen, Leben genießen bedeutet, so oft wie es geht, vielleicht in Urlaub zu fahren.
Ja,
weißt du, was ich meine?
So auskosten.
Genau, richtig. Und ich glaube auch, dass es in der heutigen Zeit vielleicht diese Art und Weisen, das Leben zu genießen, dass es immer schwerer wird für die Leute, weil ja, wir reden ja oft über diese Welt, die immer sich immer schneller dreht irgendwie und die Leute haben, man hat vielleicht immer mehr Sorgen, man bekommt mit, es passieren so viele schlimme Dinge und ich glaube manchmal, dass man sich vielleicht einmal ganz kurz innehalten muss und stehen bleiben und mal vielleicht in sich reinhören, um zu checken, hey, vielleicht sollte man das Leben an manchen Stellen noch bewusster genießen.
Ja, und weißt auch du, mit den Dingen, die man so hat und die man tut, so zufrieden sein und dankbar irgendwie auch sein.
Also hört sich immer an wie so ein, ich finde, also das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber ich finde, das hört sich manchmal an wie so ein dummer Spruch. Weißt du, was ich meine?
Ja, und
genieß das Leben.
Das ist, glaube ich, auch die Kunst, das dann trotzdem auch zu schaffen, weil wir werden immer wieder so gefangen von dem Hamsterrad, in dem wir alle sind. Ich weiß nicht, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wie es euch so geht, aber und schreibt uns das gerne auch mal, was ist euer Hamsterrad? Wo seid ihr gefangen? Ja, wie sieht euer Leben aus? Also da geht es, glaube ich, eher so um den Alltag. Der Alltag frisst einen ja auf, sei es jetzt Job, irgendwie Stress, Belastung oder die Kinder oder allgemein Sorgen, sage ich mal auch. Und die Kunst, da dann rauszuschauen, um zu sagen, nee, mir geht's doch eigentlich gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch wie es euch geht, aber immer wenn irgendwie in der Welt was Krasses passiert, dann erinnert mich das schon wieder dran, hey, wie gut geht's mir eigentlich? Mhm. Und da bin ich dann schon dankbar, muss ich sagen. Und da soll es jetzt heute auch in der Folge drum gehen. Ihr habt uns auch gebeten drum, darüber zu sprechen, was zu sagen dazu. Es geht um dieses unfassbar schlimme Schicksal, was in Crans-Montana in der Schweiz passiert ist, in diesem Skiort. Mhm. Da werden wir heute drüber sprechen.
Ich finde, bei solchen Themen, wenn man das mitbekommt, das ist immer so, du liest dann die erste Nachricht darüber und dann ist es erstmal so, du wirst da halt damit konfrontiert und was ist denn da quasi jetzt passiert? Und dann, danach checkt man dann erst das Ausmaß, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich habe das gesehen und es passiert ja so viel Schlimmes und dann war es in meinem Kopf fast schon so ein bisschen abgespeichert wie, ja, ich habe es jetzt wahrgenommen, aber okay, ja gut, ist halt jetzt passiert, sage ich jetzt mal. Und dann war es schon wieder weg aus meinem Kopf. Aber erst nachdem dann wirklich so viele darüber berichten, man sich dann mal ein bisschen genauer damit befasst hat, was ist da eigentlich passiert, wie viele Menschen sind da auch ums Leben gekommen. Erst dann, finde ich, gerade auch weil so viele Sachen schon passieren, und dann ist es ja vielleicht nur eine Sache von vielen, aber dann merkt man, okay, nee, das sticht nochmal irgendwie ganz besonders schlimm raus, ohne da jetzt andere Dinge, die passiert sind, werten zu wollen oder das eine jetzt vergleichen zu wollen, weißt du, was ist jetzt schlimmer. Und ich finde, das macht es auch manchmal ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil das ist immer so eine Gratwanderung. Viele wünschen sich so, dass vielleicht kann man auch besser damit umgehen, wenn man über diese heftigen Dinge auch spricht. Und ich glaube schon auch, dass es manchen helfen kann, das richtig einzuordnen.
Weißt du, was ich meine? Ja, das glaube ich schon auch. Und ihr habt das sicherlich in den Nachrichten ja auch gehört. Und mich würde es tatsächlich interessieren, macht es was mit euch? Wenn ihr so ein schlimmes Unglück hört, mir zum Beispiel ging es auch so, wie du jetzt schön gesagt hast, man kriegt das so mit und boah, krass, schon wieder irgendwie was passiert. Mhm. Für mich spielt es auch eine Rolle, wie nah ist das? Schweiz ist ja nicht so weit weg, ja. Ja, stimmt. Ja, und man war auch selbst schon mal in einem Skiort, hat da vielleicht Après-Ski gefeiert oder sonst was. Man war in einem Club, in der Kneipe. Und ich habe das dann so mitverfolgt und das hat sich ja dann auch so hochgesteigert. Und dann wurde es für mich tatsächlich auch noch viel präsenter und immer krasser, wo man sagt, okay, wenn es stirbt jetzt eine Person, zwei oder fünf Personen, ich will es in keinster Weise schmälern, ja. So, aber das kannst du irgendwie noch einsortieren. Aber diese Sache und diese Ereignisse, die kann man irgendwie nicht mehr einsortieren. Da sind ja 40 Leute gestorben. Also ja, ich denke, ihr wisst alle, was passiert ist in der Nacht zum 1. Januar 2026, also an Silvester quasi, um circa 1.26 Uhr. Da brach in einer ganz beliebten Bar, in so einem Club-Lokal, das hieß La Constellation, im Schweizer Skiort in Crans-Montana, ein verheerender Brand aus, bei dem insgesamt 40 Menschen ums Leben gekommen sind, sehr, sehr viele verletzt wurden, also auch überlebt haben und schwerst traumatisiert sind. Da sprechen wir später auch noch drüber.
Das ist immer so, auch gerade an, also Silvester ist ja dieses, der Jahreswechsel, jeder hat da irgendwie was vor, oder ich würde sagen die meisten. Und wenn man mal ganz kurz zurückdenkt, ich werde bei sowas immer zurückgebeamt an den Punkt, wo ich da gerade war. Und was passiert ist, während quasi ich da was auch immer gemacht habe. Also ich war zum Beispiel auf der Brücke gestanden bei uns am Kanal und habe dem Feuerwerk zugeschaut, um diese Uhrzeit auch. Und dann, ich war auf einer Feier eingeladen und dann, das ist irgendwie dann so, das geht nicht richtig in meinen Kopf rein. Also an Silvester ist ja dieses Brandunglück passiert, da sind so viele Menschen gestorben. Und während ich jetzt persönlich zum Beispiel auf einer Feier eingeladen war, und in dem Moment so Chili con Carne gegessen habe. Das soll sich jetzt gar nicht absurd anhören, aber es ist irgendwie so absurd. Weißt du, was ich meine?
Ja. Währenddessen sind 40 Leute verbrannt, sozusagen.
Ja,
ne?
Und das ist so furchtbar schlimm. Und das irgendwie, solche Gedanken habe ich dann manchmal. Mhm. Ganz, ganz zwangsläufig. Und ich glaube, man kann das Leid gar nicht in Worte fassen. Wir versuchen das heute einfach mal ein bisschen für euch einzuordnen. Schauen vielleicht auch mal über den Hergang, über die Rettung und über die Bergung, wie das da so hinter den Kulissen eben passiert ist alles. Und natürlich auch, wie es auf der ja, verstorbenen Seite aussieht. Identifikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wie ist das vielleicht auch dann mit Bestatten oder Zustand von den Verstorbenen?
Ja.
Da wollen wir euch heute einfach so ein bisschen Input geben. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, es hatten sich auch einige gewünscht, einfach das ein bisschen besser einordnen zu können für sich, ja, was ja, da so passiert ist.
Weil, damit umzugehen.
Ja, ne? Genau, richtig.
Bevor wir weiter ins Detail gehen, schauen wir uns diesen Ort einfach nochmal genauer an. Ja? Crans-Montana, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es liegt auf einer Hochebene auf circa 1500 Meter über dem Meeresspiegel und ist seit 1899 ein Luftkurort. Also das ist sicherlich sehr, sehr schön. Dort befindet sich auch eine international renommierte Hochschule für Hotelmanagement. Sehr beliebter Ort, kann man sagen. Mhm. Ja. Es ist auch ein Luxus-Skiort. Schätz mal, wie viele Kilometer Skipiste es da gibt. Ich wusste das auch nicht, ne? Aber ja. Du warst doch letztens Skifahren und.
Ja, ich weiß aber nicht, wie viele Pistenkilometer es gibt.
Keine wie viele Ahnung. Kilometer waren es bei euch?
Ich weiß es nicht.
Weißt du nicht,
nee,
ja. Also es sind 160 Kilometer. Okay. Es ist echt, ja.
Also sehr große
Skigebiet. Es ist ein riesen Skigebiet. Wurde auch ja. von so einem, von einer amerikanischen Investmentgruppe da aufgekauft und die betreiben dieses Skigebiet, was ich krass finde, ja. Also, wie auch immer. Es ist so ein Luxus-Skiort. Die Bevölkerung dort ist überwiegend römisch-katholisch. Also klingt so, als ob das ja, gläubige Leute wären. Und im Sommer ist es ein Zentrum für Golf, Wandern und Mountainbikefahren tatsächlich. Mhm. Ja, gut, das kennen wir, kennst du. Die Skipisten oder diese Trails kann man auch wunderbar mit dem Mountainbike fahren. Also ich würde mal sagen, ein sehr, sehr beliebter Urlaubsort. Man kann da gut leben und es haben tatsächlich auch viele Berühmtheiten dort gewohnt und wohnen dort. Mhm. Kennst du Roger Moore?
Nee.
Sagt ihr was?
Nee.
Wer von euch kennt Roger Moore?
Wer ist das?
Kennst du den? Ja, ein James Bond Schauspieler.
Oh.
Ja, hat James Bond gespielt, ja. Ist auch schon gestorben.
Ach so, also ist jetzt nicht der, wie heißt denn der aktuelle?
Der aktuelle?
Ich weiß es nicht, aber den
Daniel Craig.
Ist das so?
Ja, ja.
Okay, ja, den würde ich vielleicht erkennen, aber nee, den anderen Namen habe ich noch nicht gehört. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz auf den Hergang beziehungsweise auf den Ablauf, was da in dieser Nacht passiert ist. Es ist ungefähr ja kurz nach Mitternacht in dieser Silvesternacht. Es liegt Schnee, es ist sehr kalt. Es ist halt einfach wirklich, ja, halt einfach eigentlich ein ganz normaler Silvesterabend. Das ist ja irgendwie so dieses, dieses Tragische oder das, was es auch so surreal irgendwie macht. Und die Bar, die war schon auch sehr beliebt, logisch, ne? Sonst wäre da ja nicht so eine Silvesterfeier. Gerade bei jungen Leuten, weil es anscheinend keinen Eintritt gab. Also man konnte da einfach so rein.
Mm, genau.
Und die Bar hatte, ich habe auch Bilder gesehen, die hatte so einen schönen Lounge-Charakter. Ne? Auch mit Treppen, also es ist relativ, ja, urig vielleicht auch gestaltet. Gute Drinks, 7 Tage die Woche offen. So eine klassische Abriss-Ski-Location. Und hier wurde gerne und oft auch Silvester gefeiert.
Also ich kann mir das gut vorstellen. Weiß nicht, warst du schon mal so bei Abriss-Ski und mal so gefeiert auf der Hütte irgendwie? Da ist ja, ja so eine coole Stimmung irgendwie, ne?
Ja.
Und gerade an Silvester, also ich glaube, da hat die Luft schon irgendwie vibriert, ja. Ganz kurz zum Betreiber-Ehepaar. Jacques und Jessica Moretti. Also es ist ein Schweizer Ehepaar. Und was ich spannend oder auch krass finde, muss ich sagen, das sind ganz liebe, nette, normale Leute. Die waren auch wirklich sehr integriert in diesem Ort und auch vor allem in dem Nachtleben verankert. Also die haben das gelebt. Sie waren sehr, sehr präsent. Sie waren immer in ihrer Kneipe, in ihrem Club mit dabei, haben da mitgeholfen, mitbedient. Die waren kontaktfreudig und einfach ganz lockere Leute irgendwie, ne? Mhm. Und vermutlich auch sehr beliebt. So stelle ich mir das auch vor, ja?
Ja, also klar, ich denke mal, man wird die auch gekannt haben in dem, oder man kennt die auch in dem Ort halt.
Klar, ne? Also die haben das so richtig gelebt, ja?
Und das ist halt jetzt für die natürlich auch unfassbar heftig, ne?
Ja, weil, also wir wollen es in keinster Weise jetzt schönreden, ja? Und die trifft als Betreiber natürlich auch wirklich eine Schuld, da sprechen wir später auch noch drüber. Mhm. Aber die hatten keinerlei böse Absichten, ja. Also es ist auch nicht so, dass die das hier irgendwie so Larifari alles betrieben hätten und wo man sagen kann, naja, klar, dass das da passiert ist, weil ja. Die haben hier irgendwie so einen Schuppen geführt oder so. So. Nee, also die haben das wirklich alles gut gemeint und waren nette und vor allem auch so wohlgesonnene Barbetreiber, ja.
Ja.
Und das finde ich schon krass, diesen Zwiespalt, weil die werden jetzt ja auch sehr, ja, was heißt zerfleischt oder da wird jetzt natürlich auch gesucht, ne?
Ja, natürlich. Also klar, am Ende schaust du drauf, wer ist Betreiber dieser Bar.
Ja.
Und dann, ich denke mal, da kommen wir auch noch zu eben. Da war ja, glaube ich, auch nicht alles ganz so klar mit, ob das alles so rechtens war, auch mit Notausgang und Brandschutz und sowas, ne? Deswegen, das ist schon sehr heavy. Und ja, wenn man sich ganz kurz auf die Ebene von denen runterbegibt, sage ich jetzt mal, dann ist es natürlich. Also, wie viele Menschen leben, die jetzt auf dem Gewissen haben? Also, das muss ja auch ein unfassbares Schuldgefühl sein, was die haben. Also, das muss einen ja,
ich weiß nicht,
einen ja auffressen.
Ich weiß nicht, wie man das aushalten kann. Weil da gibt es ja auch nichts zu argumentieren oder zu rechtfertigen im Sinne von, also um diese Schuld von einem wegzubringen. Sondern ganz am Ende des Tages wird man sagen müssen, ja, ich bin an dieser Sache schuld. Also ich habe das Feuer nicht gelegt oder so, ne? Das jetzt nicht, aber einfach, ich bin dafür schuld, weil ich trage für diesen Club komplett die Verantwortung.
Ja,
ja.
Das ist schon heftig. Das ist schon, also ich, ja, also vor allem in der heutigen Zeit auch mit den ganzen Medien, also du kannst dich ja nicht mal richtig abkapseln. Also das ist ja so, das ist ja weltweit, jeder hat ja jetzt irgendwie von diesem Brand gehört und dann stehen da diese Besitzer da, so. Und bekommen das natürlich auch alles mit. Also das ist schon, wie gesagt, ich will das jetzt nicht rechtfertigen oder so. Ich will nur einmal ganz kurz auf diese Seite schauen und mich vielleicht so ein bisschen, ja, nicht reinversetzen, das wäre das falsche Wort, aber einfach mal irgendwie das auch mal ganz kurz anleuchten.
Genau, ne? Und auch mal kurz mitfühlen. Also ich habe das zumindest auch gemacht. Da kommen wir aber später noch drauf, also wo die gerade sind und was die gerade so machen. Gehen wir mal zurück in diese Silvesternacht, in den Club.
Stimmung super. Ich habe auch Videos gesehen, ne? Ist klar.
Ja, die Menschen, die haben da gefeiert, die haben gelacht, die haben getanzt und sicher auch viel getrunken. Es ist wahrscheinlich viel Alkohol geflossen, ja?
Ja, klar. Und dann ist es halt so, dass auch natürlich alle hatten ihre Handys auch draußen irgendwie, wie das halt so ist auf Feiern. Das kennt ihr sicher. Die Stimmung, die brauchen wir euch, glaube ich, nicht erklären. Und dann ist da dieses blöde Tischfeuerwerk einfach, ne?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich diese Videos gesehen habe mit dem kleinen Tischfeuerwerk an der Champagnerflasche, an den Flaschen dran, das kennt man ja selber vielleicht auch von diversen Silvesterfeiern, da habe ich mir auch gedacht, boah, was hat das in dem Raum verloren? Wobei, Nee, das nehme ich zurück, die Aussage. Ich glaube, das ist jetzt befangen, was ich sage. Weil das sagt man im Nachhinein ja leicht. So, ja. Oh, wie blöd kann man denn sein, so ungefähr, ne? Also, ne?
Ja, vielleicht hat man zu Hause auch schon mal eine Wunderkerze
angeschüttet. Natürlich, haben wir ja.
Ja, richtig, richtig. Aber dann gibt es auch dieses Video, und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Video, wo dieses Mädel auf den Schultern, glaube ich, auch mit so einer Maske auf, oder ist es ein Bild, ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Und ich glaube, die hält dieses Feuerwerk oder diese Wunderkerzen, was auch immer das genau war, so wirklich nach oben. Und ja, wie geht's weiter? Die Decke, die fängt Feuer. Und was ich so dramatisch finde, und da habe ich auch viel irgendwie auf Instagram dazu gesehen, die Leute, die machen einfach weiter. Die Decke fängt schon Feuer in diesem Moment.
Und die feiern weiter.
Und die feiern einfach weiter. Und da gibt es so ein Bild, so Vergleiche, wenn das im Jahre 1900 irgendwas passiert wäre, so ein Moment, in dem Moment gehen alle Leute raus, so. Das ist das eine Bild. Und das Bild, ja, im Jahr 2026, alle zücken ihre Handys und machen kurz mal ein Video davon, um im ersten Moment nicht an die Flucht zu denken, so. Und das fand ich so heftig, wo ich mir gedacht habe, so, ey Leute, da ist man fast schon so richtig am mit, was heißt fiebern, dummes Wort vielleicht dafür, ich weiß es
nicht. Ja, aber so, warum macht ihr das?
Geht
warum
doch
sieht
raus,
das denn
nein,
keiner?
Bitte, gut, man weiß dann auch, was passiert ist, aber es ist irgendwie so trotzdem, das macht diese Situation nochmal so viel dramatischer, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, weil, wie gesagt, es passiert nicht irgendwie mit einem Knall oder einer Explosion, das kam dann auch danach, aber es ging halt wirklich erstmal mit diesen Funken sprühen los und dieser Decke, die dann so langsam Feuer fängt.
Und dann ging es aber tatsächlich rasend schnell auch weiter, ja. Also ich stelle mir das auch so vor, kennst du das, wenn so Situationen passieren und die man erst gar nicht glauben kann als Beobachter, wo man sagt so, nee, das passiert jetzt nicht gerade. Also,
ja, weil es so weit weg von der Realität ist.
Ja, genau so, nee, das kann ja gar nicht sein. Bis man dann feststellt, so Fakt, doch, das kann jetzt gerade sein. Und so stelle ich mir das dann vor, ja. Das erklärt vielleicht auch so dieses Weiterfeiern. Weil ich will das jetzt gar nicht, ich will das gar nicht negativ darstellen. Sondern eher so, ich will damit sagen, vielleicht das hätte das dir, nicht. Das hätte mir, ich weiß nicht, das hätte euch vielleicht auch passieren können. Im Sinne von, dass man denkt, nee, das kann nicht sein. Das ist doch alles abgesichert. Da sind doch Rauchmelder da. Bis hin zu, oder wenn jemand von euch selbstständig ist, der weiß vielleicht auch, ja, da gibt's doch Vorschriften von der Berufsgenossenschaft oder in der Schweiz heißt es sicher irgendwie anders auch. Aber ich sage nur, wo man sagt so, nee, das kann nicht sein. Ja.
Ja.
Genau, und deswegen wird halt weiter gefeiert und man denkt dann, oh, okay, und ach so, ja, ach, da brennt es jetzt ja. Vielleicht denkt man dann immer noch, ah, was für ein Missgeschick, na ja gut, dann...
Da kümmert sich schon jemand drum.
Da wird sich schon gekümmert, ja. Da löscht dann schon gleich einer. Und jetzt kommt aber das Fiese an der Sache, dieses Feuer, das hat sich extremst schnell ausgebreitet, ja. Stell dir vor, die Musik, die läuft weiter. Die Leute, wir haben es gehört, die tanzen noch. Man sieht auf dem Video übrigens auch so die Handys noch von den anderen. Es wird noch gefilmt das Feuer, hey, Partystimmung irgendwie. Ja. Aber plötzlich wird dann aus diesem Tanzen, aus diesem Feiern, wird dann Drängen.
Ja.
Ja. Es kommt eine Panik auf. Man hört Schreie, so stelle ich mir das vor. Ja. Und aus der Nähe, die man da hatte, da wird eine Enge, weil es waren viele Leute drin. Also ich glaube zwischen 120 und 140 Leuten, hat man gesagt, waren da in diesem Club. Ja, die Menschen, die stoßen aneinander, die drehen sich um, die suchen dann natürlich nach Ausgängen. Ja,
natürlich. Und dann ist da natürlich auch Rauch und alles. Ne? Das darf man ja auch nicht verkennen. Dass wenn das sich dann ausbreitet, dann siehst du ja auch nicht mehr wirklich gut.
Der Rauch ist nämlich tatsächlich auch mitunter das Gefährliche, also nicht das Verbrennen, das Feuer an sich, sondern auch der Rauch, die folgende Rauchvergiftung und dann auch die Folgeschäden bis hin zu, dass man daran dann Tage danach auch noch sterben kann. Ja?
Ja.
Also genau, also auf jeden Fall, das nimmt denen natürlich völlig die Luft und auch die Sicht. Ich stelle mir das dann so vor, du hast dann keine Orientierung mehr.
Ja.
Ja? Und du denkst dir dann, jetzt nur noch raus hier irgendwie, ja?
Ich glaube, das ist so eine Panik, da kann man drüber reden, aber ich glaube wirklich verstehen, also wirklich verstehen und so ganz bis zum Ende nachvollziehen, wie die sich da gefühlt haben müssen in dieser Situation. Ich glaube, das kann man nur, wenn man mal in dieser ganz schlimmen Situation war. Und ich denke gerade so ein bisschen nach, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine Panik nicht, das kann man nicht spüren, glaube ich, außer man war vielleicht dabei, ne? Aber so einen Moment von Panik. Jeder hat doch schon mal so einen Panikmoment gespürt einfach, ne? Und ich glaube, das muss man dann auf mal 100.000 setzen, Und dann kommt man vielleicht mal annähernd ran. Also das muss ganz furchtbar gewesen sein.
Schreibt uns das gerne mal, würde mich interessieren. Habt ihr schon mal so eine Paniksituation gehabt, wo ihr, ja, wo ihr nicht mehr wusstet, damit umzugehen, just in die Situation? Also und dann kommt Panik auf. Du hast mich gerade gefragt, ich muss sagen, nicht wirklich zum Glück. Wann hatte ich das mal? Doch, einmal, das habe ich schon mal erzählt, aber das soll jetzt auch kein Vergleich hier mit dem Schicksal alles sein, ne? Aber wo wir so ein Grab gebaggert haben und hatten daneben den Erdcontainer aufgebaut und dann plötzlich kracht so dieses Grab ineinander ein und dann hatte ich so kurz, das ist jetzt aber auch wirklich ein dummes Beispiel, muss ich auch sagen, kurz so eine Panik in mir, weil ich gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle. Doch, und das ist schon auch dann der Vergleich zu dem, was da passiert ist, so dieser Kontrollverlust.
Ja.
Ja? Du hast Panik in dir, da wirkt ja mehreres auf dich ein. Du fühlst dich bedrängt, du kannst nicht mehr atmen, du siehst nichts mehr, du verlierst ja komplett die Kontrolle. Also das stelle ich mir schon absolut heftig vor.
Ja, es schaffen zum Glück dann einige auch nach draußen, aber in diesem Chaos blickt natürlich jetzt keiner durch, wie viele das genau sind. Viele stolpern ins Freie raus, einfach nur noch raus, einfach dieses Gedränge in die, ja, in die Nacht, in die Freiheit vielleicht auch. Es ist ja wie so ein Gefängnis da drinnen dann auch, wo du einfach nur so schnell es geht raus musst, weil da zählt auch jede Sekunde dann bei so einem Feuer. Und Zeugen berichten dann auch von Menschen, die halt dann einfach brennend nach außen kommen. Da ist dann natürlich auch Kleidung und wenn die Kleidung dann Feuer fängt, ja, dann ist auch erstmal vorbei, wenn sich das so rasend schnell ausbreitet. Und ja, draußen natürlich auch vor dieser Bar unfassbares Chaos. Man kann und will sich das gar nicht vorstellen. Da versuchen natürlich Menschen sofort zu helfen. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz schlimm ist aus Sicht der Helfer auch, ist, du kommst da in diese Chaos-Situation und musst dann gucken, okay, oder vielleicht auch entscheiden, gerade in den ersten Momenten, wer zuerst.
Ja.
Da sind dann so viele Leute draußen, die alle, jeder berechtigt, gleiche Hilfe benötigen.
Aber ich weiß nicht, ob du das als Laien-Ersthelfer oder als Ersthelfer eben, ob du das beurteilen kannst.
Nee,
hilfst du doch jedem,
mir
oder?
Mir geht es auch eher um die Rettungskräfte.
Ja, genau, ja.
Weil
die müssen sortieren.
Und das ist ja eine ganz furchtbare Entscheidung. Also das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass dann da irgendwie auf einen Schlag sofort alle parat stehen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Du hast aber schon viel, viel mehr Leute, die aber die Hilfe gerade brauchen. Also die Anzahl von Hilfebenötigenden so, und Rettungskräften, die in dem Moment ankommen, das dauert ja auch ein bisschen.
Naja,
die ist, glaube ich, anfangs im Ungleichgewicht. Und das ist auch eine ganz, ja, hilflose Situation. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor irgendwie einfach. Ne?
Wir haben auch ein paar O-Töne, also von Leuten, die da mit drinnen waren, die dann berichtet haben, so plötzlich hat sich innen drin niemand mehr bewegt. Ja? Es ging nicht mehr vor, es ging nicht mehr zurück, dicht an dicht. Und auch teilweise, dass die Türen zwar da waren, aber irgendwie nicht aufgingen. Ja. Und das wird ja auch gerade jetzt angeschaut, okay, da kommen wir später noch zu, waren denn genügend Notausgänge da? Ne?
Ja.
Ja, oder andere haben gesagt, sobald einer fielen halt mehrere. Also kennst du das, dieses Spiel mit den Dominosteinen, wo du einen anstupst und dann fallen so alle nacheinander um?
Ja, Domino halt einfach.
Genau, so stelle ich mir das vor. Ja, also ja. Und dann lagen die aufeinander und es war kein Durchkommen mehr. Es wurde berichtet, dass andere Gäste dann verständlicherweise über die Liegenden so drüber getrampelt und drüber gestiegen sind, um halt einfach rauszukommen. Ja.
Also ich weiß nicht, ich finde auch, wenn man da irgendwie so drüber redet und sich da mal auch tiefer reindenkt, das ist dann so ein ganz beklemmendes Gefühl. Und das, wenn man drüber redet, also ja, ganz, ganz schlimm.
Ja, andere drehen sich dann von draußen rum und schreien Namen so, hey, also halt ihre Freunde irgendwie, wo bist du? Und wollen dann teilweise auch zurück, ja. Und die Helfer haben die aber dann auch davon abgehalten,
ja, natürlich,
verständlicherweise da wieder reinzugehen. Also da durfte auch dann niemand mehr rein, ja. Und also dann kamen die sag ich mal, die professionellen Helfer, also Rettungskräfte, und haben natürlich sofort angefangen auch zu helfen, zu reanimieren und dann letztendlich auch zu sortieren.
Ja, und im Inneren ist es natürlich auch ein super heftiges Chaos. Also die Feuerwehr geht da natürlich auch rein, sage ich jetzt mal. Ne? Und da ist dann ein Bild von dichten Rauchschichten bis zum Boden, umgestürzte Möbel. Überall müssen wohl logischerweise persönliche Gegenstände verteilt ja, auf dem Boden rumliegen. Menschenansammlungen vor den Türen und ja, viele Opfer lagen auch tatsächlich wohl nicht direkt im Flammenbereich, sondern im Gedränge vor den Ausgängen oder halt auch an Engstellen. Und das Schlimme ist halt auch, dass ein Großteil dann wohl bereits auch schon verstorben, also tot waren. Gerade auch durch das, was du vorhin angesprochen hast, durch die Rausgasvergiftung.
Ja, ja, genau. Ne? Ja. Also, ich stelle mir das auch unheimlich schlimm vor für die Rettungskräfte, da dann reinzugehen und zu sehen, boah, so viele sind da tot.
Ja.
Also, weiß nicht, gut, die sind auch dafür ausgebildet, das muss man jetzt auch sagen, aber dennoch.
Ja, aber das ist auch nicht spurlos an einem
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, ich war zum Glück noch nicht in so einer Situation, aber ich stelle es mir extremst schwer vor, ja. Und die Rettungskräfte haben auch berichtet, dass sie logischerweise erst nach Lebenszeichen, also nach Überlebenden da gesucht haben, um da zu retten und zu helfen.
Ja.
Die haben sie dann nach draußen gebracht, ja. Die haben auch priorisiert, um zu sagen, okay, sehr schlimm verletzt, nicht so schlimm verletzt, um da dann eben entsprechend schneller handeln zu können und haben scheinbar auch Tote markiert, um den anderen Helfern auch zu sagen, okay, da brauchst du nicht mehr machen, der ist tot.
Boah, was, ja, also ja, es macht irgendwie Sinn, aber es ist so, ich finde, auf was da dann geachtet wird in dem Moment. Also natürlich ist das...
Es ist halt eine Triage, die da betrieben wird. Es gibt es im Krankenhaus ja auch manchmal so bei Überlastung, also dass man entscheidet, der nicht, der schon. Also
ja.
Und das ist mit einer der schwersten Aufgaben im Katastrophenschutz. Also dass man so eine Aufgabe übernimmt und solche Entscheidungen dann halt auch trifft. Ne?
Ich muss auch dazu sagen, was ich mir auch ganz, 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 ganz furchtbar vorstelle und das wünscht man wirklich niemandem, aber einige mussten es halt durchmachen oder müssen es durchmachen, ist auch die Sicht der Angehörigen oder der Bekannten, der Familien, der Freunde, die dann in dem Moment mitbekommen, okay, scheiße, da brennt es, aber in diesem Chaos checkst du natürlich nicht, ist jetzt vielleicht mein Kind, mein Freund, meine Freundin, wer auch immer da halt ist, ist die jetzt unter den Überlebenden oder nicht?
Ja,
weil das
diese Ungewissheit.
Richtig, die Ungewissheit und das muss einen ja auch zerfressen, dieses Ding von du weißt nicht, was passiert. Du hoffst einfach bis aufs Letzte, aber hast immer dieses Schwert über dir. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Glaubst du eigentlich, es gibt so Berichte von Leuten, wo jetzt, sag ich mal, der Mann oder die Frau irgendwie bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Ich kenne eine Geschichte, da ist der Mann mit dem Motorrad tödlich verunglückt und seine Frau berichtet im Nachhinein dann auch in einem Interview, sie hat es gespürt in dem Augenblick.
Wirklich?
Also wie so eine übernatürliche Verbindung. Sie wusste, jetzt ist etwas Schlimmes passiert. Ich stelle mir das gerade vor.
Heftig.
Es kann ja auch sein, dass es bei Familienangehörigen der Opfer dort in der Schweiz auch so war. Ich weiß es nicht. Ist gemutmaßt, ja. Wohlgemerkt. Aber glaubst du das?
Boah, spannend. Eigentlich nicht.
Glaubst du nicht? Was denkt ihr? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir diskutieren da gerne auch mit euch drüber.
Ja,
also. Aber du glaubst es also nicht.
Nee, weil dann, ja.
Ich weiß nicht, aber.
Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob man das in so einem Gefühlschaos bei so einer Riesenkatastrophe irgendwie noch zuordnen kann.
Ich meine jetzt nicht, wenn du als Angehöriger da vor diesem Club stehst. Deshalb meine ich jetzt nicht. Sag mal, du bist. Es sind ja da auch sehr viele Minderjährige und junge Leute gestorben, ja. Mhm. Sag mal, du bist jetzt ein Elternteil, Vater oder Mutter und wohnst in dem Ort und bist zu Hause, weil du sagst so, nee, ich hatte heute keine Lust mit zu feiern, aber dein Kind feiert dort mit. So.
Ja.
Und dann, du hast vielleicht noch nichts erfahren von dem Unglück, aber ob man das dann wohl spürt, so, jetzt ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich nicht.
Ja, doch. Also, ich glaube schon, dass manche Leute so einen Sinn dafür haben und auch so ein Gespür haben.
Ja.
Nicht jeder, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Ich würde mich da nicht festlegen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube für mich nicht, aber ich kann es auch, also ich habe es zum Glück noch nicht erleben müssen.
Ja, ja.
Ich kann es auch nicht beurteilen. Ja, und dann, klar, die Überlebenden, die wurden natürlich, so gut es ging, verteilt auch oder halt Hilfe geleistet in Krankenhäuser, Hubschrauber, natürlich super viele im Einsatz gewesen, alles. Und dann ging es aber natürlich auch an die Bergung der ganzen Verstorbenen. Und da ist es dann wichtig, und so war das dann auch, dass da eine gewisse Struktur drin ist. Wurde dann auch beaufsichtigt von der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Jeder Leichnam wurde da einzeln geborgen, es wurde alles dokumentiert, wurde auch durchnummeriert. Die Verstorbenen kommen dann in solchen Fällen in sogenannte Bergungshüllen, umgangssprachlich auch Leichensack genannt, aber ich finde Leichensack hört sich
nicht so. Das klingt
nicht
schön.
Ja. Und ja, die Bergung dauert wirklich Stunden, also bis in die Morgenstunden hinein. Und was die ganze Situation, die eh schon so unfassbar dramatisch ist bei diesem Brand, ja auch bei der Bergung von den Verstorbenen nochmal belastender, glaube ich, macht, ist, dass die Verstorbenen natürlich auch so unfassbar jung sind, dass die dann auch so ganz dicht beieinander sind. Also du kommst in diesen Raum rein und dann sind da auf einen Schlag so viele. Das ist irgendwie...
Das macht was mit dir.
Das muss man auch erstmal irgendwie zuordnen können, wenn man da mit der Bergung beschäftigt ist.
Weißt du, was ich mich frage? Viele Leute sagen ja zu uns so, oh, euren Job könnte ich nicht machen. Das ist ja Wahnsinn quasi. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, nee, eigentlich nicht, weil das ist ja auch, man arbeitet so mit so Tatsachen und, okay, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, will ich mich jetzt nicht drin verlieren.
Ja.
Die Frage, die ich dir stellen will, ist, könntest du sowas als Ersthelfer, als Feuerwehrmann oder als, sag ich mal, als Sanitäter, könntest du, also wie würdest du damit umgehen? Du kommst dann da rein und es sind 20 tote Leute in dem Raum und du erkennst schon auch, boah, das sind junge Leute, ein junger Kerl, Mädel.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe schon, wo du hin willst, aber ich muss sagen, ich kann das nicht beantworten. Weil, als Ersthelfer, als Feuerwehrmann da irgendwie in so eine Situation reinzukommen und dann hast du ja nicht nur mit den Verstorbenen zu tun, sondern auch mit den Lebenden.
Ja.
Und ich glaube, das wäre für mich psychisch ganz, ganz schwierig.
Mit den Lebenden?
Ja, ganz schwierig. Mhm. Weil dann haben die natürlich Schmerzen, dann schreien die, dann sind die vielleicht auch verbrannt und dann wimmern die und das stelle ich mir ganz, ganz furchtbar schlimm vor und ich ziehe meinen Hut wirklich vor jedem, der das macht. Es ist wirklich heftig und man kann echt dankbar sein, dass es Leute gibt, die sowas machen. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr bezeichnend und ich glaube, ich könnte das niemals. Ja, aber vielleicht, mit den Verstorbenen wäre das vielleicht schon wieder was anderes. Weil, ganz viele Verstorbene auf einem Fleck, sage ich jetzt mal, so viele, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz verrücktes Bild, aber ich glaube, damit würde ich mir leichter tun, das irgendwie für mich einzuordnen, als Ersthelfer zu sein und dann mit den Überlebenden oder die darum kämpfen, zu tun haben.
Ah, weißt okay. Du? Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Also für mich wäre, glaube ich, so stelle ich es mir gerade vor, wäre es besonders schwierig, eben sehr, sehr viele Verstorbene auf einen, wie du sagst, auf einem Fleck zu sehen, oder auf einmal zu sehen, wo ich auch weiß, jetzt kommt der zweite Punkt, die sind gerade erst verstorben. Ich glaube, das wäre für mich so das Ding, weil das haben wir bei uns im Job haben wir nicht.
Ja, das stimmt.
Also oder selten, sondern es wird heutzutage viel in Krankenhäusern gestorben, du kommst dann dorthin, du fährst in die Pathologie oder in die Kühlung, holst den Verstorbenen und dann merkst du so, der ist ja schon vor 2, 3, 4 Tagen gestorben.
Ja.
Ja, und vor allem auch, er ist kalt, aber wenn du weißt, der hat vor, ich weiß nicht, der hat vor 15 Minuten noch gelebt.
Ja, das ist...
Also quasi auch gefühlt, der ist doch noch da.
Ja.
Die 40 Leute, die sind doch noch da.
Ja.
Wir haben in einer der letzten Folgen über Nahtoderfahrungen gesprochen, wo auch Anja hieß, mit da war und erzählt hat. Oder viele Leute haben auch gesagt, die das erlebt haben, sie sind aus ihrem Körper rausgegangen und so nach oben geschwebt und haben sich und den Raum und die Situation noch eine Zeit lang gesehen.
Ja, was wenn das...
Was ist denn dann? Ich weiß nicht, ich kriege das jetzt schon beim Erzählen gar nicht so in meinen Kopf rein, wo man sagt, okay, dann sind da 40 Leute, die sehen das dann von oben und spüren die dann... Haben die auch diesen Frieden gespürt, den viele beschreiben, dieses weiße Ende des Tunnels, dieses helle Licht, diese Wärme bis hin zu, die Anja hat ja auch von Engeln viel gesprochen.
Ja.
Ist es dann so? Also ich hoffe es.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich wünsche es.
Das ist irgendwie so eine Sache, an die man sich vielleicht auch so ein bisschen halten kann oder denken kann, dass man es ihnen einfach wünscht. Das ist wirklich, also ich weiß es nicht, aber wenn es so ist, dann, das ist einfach wirklich... dass sie hoffentlich so wenig wie möglich leiden mussten, was bei einem Feuer jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt ist, aber trotzdem, und dass es vielleicht wenigstens dann, das soll ich jetzt gar nicht dumm anhören, sieht man wieder, wie sich die Prioritäten verschieben, dass man dann den Leuten wünscht wirklich, dass es einfach, dass sie jetzt wo auch immer sind an einem Ort, wo es jetzt vielleicht...
Wo es einfach besser ist.
Genau, und dass sie, und das glaube ich irgendwie schon, dass wenn man stirbt, dass es dann da, falls es sowas gibt, dass es dann zumindest nicht negativ ist. Also sobald du aus diesem Ding Leben vielleicht raus bist, dass es dann ruhig ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, ja.
Das weiß ich nicht, das glaube ich.
Wünsche ich ihnen allen. Ja, wünsche ich
ihnen auch. Und genau, wir hatten es eben gerade schon, die Bergung hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ein sehr, 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 sehr großes Problem ist auch, persönlich für die Helfer auch gewesen und auch für die Identifikation danach, dass du erkennst auch die Verstorbenen erstmal nicht. Ne? Und auch ganz kurz nochmal auf die Belastung für die Helfer zu kommen. Einer hat eben so nach dem Motto gesagt, dass das Schwerste nicht das Feuer gewesen ist, sondern das Schwerere war zu wissen, dass man zu spät gekommen ist, aber halt trotzdem weitermachen musste.
Ja, ja. Ja, ja, man konnte nicht aufgeben, sondern man musste da weitermachen, obwohl...
Ja, also ich glaube, da gehen ganz viele...
Die Schicksale waren besiegelt quasi, ja. Ich glaube auch, ja. Aber nochmal kurz zur Identifikation oder zur Identifizierung dieser Verstorbenen.
Das ist Punkt, Prio Nummer eins.
Genau, und das ist ja gar nicht so easy. Also weil gerade wenn Feuer mit dem Spiel ist, wenn jemand verbrennt, dann, wie du gesagt hast, dann erkennt man die Person nicht und kann nicht sagen, ach ja, genau, das ist ja der und der aus dem Ort, den habe ich gekannt, weil der war so und so groß oder war blond oder sonst was, sondern es sind ja dann auch teilweise keine Haare mehr da, ja, bis hin zu... dass jemand bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist, klingt das alles sehr hart und krass, aber...
Das ist die Realität.
Wir sprechen da natürlich auch über Fakten, die wir in unserem Beruf tatsächlich auch schon erlebt haben. Mhm. Ja. Und die Gerichtsmediziner, die dann da zum Einsatz kommen, die machen das dann oft auch anhand von Gebiss- oder Zahnabdrücken.
Ja.
Gleichen das dann mit den Karteien und den Daten der Ärzte, der Zahnärzte ab, um da dann eben fündig zu werden.
Ja.
Gut, jetzt gibt es natürlich nicht von jedem den Gebissabdruck.
Nee, es ist einfach immer dieses Vergleich-Ding. Also du brauchst ja immer was, womit du vergleichen kannst. Sonst bringt dir das auch nichts, ne? Irgendwie
genau.
Da eine Probe zu haben, sage ich jetzt mal. Und gerade bei Brandopfern ist es ja so, oder kann es oft so sein, dass, wie du schon gesagt hast, bis zur Unkenntlichkeit der Körper eben verbrannt ist. Aber der Vorteil ist eben bei den Zähnen, dass die wirklich sehr, 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 sehr stabil sind und auch bei einem Brand
wirklich noch erhalten
sehr sind, lange dauern oder halt meist noch sehr erhalten sind.
Eben, ja. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel von der Kleidung noch Sachen erhalten sind, Reste da sind, dann wird das natürlich auch hergenommen. Ich sage jetzt mal irgendwie ein spezielles Paar Turnschuhe. Dann werden natürlich die Hinterbliebenen gefragt, so hatte Sohn oder Tochter oder Partner diese oder jene Schuhe. Also da kann man schon auch jemanden erkennen. Oder auch so körperliche Merkmale wie Tattoos, wenn man die noch sieht. Das wird auch mit hergenommen, um dann da zu sagen, okay, ja, er war es. Ne?
Genau, wenn man sowas denn hat.
Und natürlich. Das ist
gerade bei einem Brand ganz, ganz, ganz
schwierig. Ich weiß schon, ja. Ich sage nur, was es alles für Zeichen gibt, die dann auch hergenommen werden dafür.
So.
Und letztendlich natürlich auch DNA-Tests, um das dann abzugleichen. Das wurde in den Fällen natürlich auch mit zu Hilfe gezogen. Ne?
Ja. Und das alles irgendwie nur wegen... einer Isolation, die dort nicht hätte sein dürfen und irgendwie zu wenig Fluchtmöglichkeiten, ne?
Ja, genau. Also das Thema Fluchtmöglichkeiten, das wird jetzt natürlich dort in dem Fall sehr, sehr genau unter die Lupe genommen. Verständlicherweise auch, muss man sagen. Und vorweg mal eine Frage, was mir einfällt. Das ging mir bei der Recherche so durch den Kopf. Hattest du das schon mal, dass du irgendwo hingegangen bist, zu einer Veranstaltung oder ins Kino oder halt, keine Ahnung, zum Essen oder irgendwo hin, wo du dir dann, während du da reingehst, gedacht hast, oh, wenn jetzt hier irgendwie was passiert, wenn da jetzt ein Unglück passiert, wenn es brennt oder Panik ausbricht, wie komme ich hier raus? Hattest du das schon mal? Hast du das jemals gedacht?
Boah. Da denkt man ja nicht dran, ne? Vielleicht wenn dann mal im Kino oder so, in so einem Saal, aber da ist ja auch immer alles gut ausgeleuchtet.
Das stört ja sogar manchmal, diese Beleuchtung.
Ja, ja.
Beim Filmschauen oder im Kino, ja. Aber hast du es mal gedacht so irgendwie?
Bestimmt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja,
du?
Nee, auch nicht. Also doch, ich hatte das einmal, da waren wir, wo war das? Wir waren in, ich glaube in Leipzig, da waren wir mit so einer Gruppe und abends dann schön essen in so einem berühmten Restaurant, sag ich mal, und es war so in Kellern unten drin, ja, und da musste man ewig die Treppen runtergehen.
Ah, da war ich dabei.
Genau, und ja, genau, und da waren wir dann, also das war ja nur noch Gewölbe, da gab es kein Fenster und gar nichts und gefühlt warst du 50 Meter unter der Erde, das stimmt jetzt nicht, ne?
Aber, ja, ja, doch, so, ich weiß, was du meinst.
Genau, und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, wenn jetzt hier irgendwie was brennt oder wenn es da dann mal raucht, ja, dann gut Nacht so ungefähr.
Ja, scheiße.
Und weißt du, oder wisst ihr auch, was das Krasse ist oder auch ein bisschen so das Witzige? Kennt ihr das, wenn man mal in einem Hotel ist, dann hängt ja in jedem Zimmer so ein Fluchtplan.
Ja.
Ja, und ich habe erst letztens wieder, war ich mit meiner Frau im Hotel und da habe ich dann so auf diesen Fluchtplan gedeutet und noch so lachend zu ihr gesagt, ja, das ist wieder typisch deutsch. so einen schönen Plan erstellt. Hauptsache, es ist alles hier sortiert und es steht genau Fluchtplan und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich so als Laie, ich konnte auch gar nicht sagen, wo ist unser Zimmer jetzt überhaupt auf diesem Scheißplan irgendwie? Und wenn es brennen würde, wie kommen wir raus? So, keine Ahnung. Ich habe das abgetan, muss ich ehrlich zugeben.
Ja.
Und jetzt aber auch, also wenn man jetzt sowas dann aus der Schweiz mitbekommt und dieses unfassbare Leid auch, dann denkt man so, boah, ja, das stimmt. Vielleicht sollte man da ab und an mal drauf gucken oder das vielleicht manchmal auch ernster nehmen. Ich weiß nicht.
Ja, aber es ist ja wirklich, man sieht, glaube ich, viele Dinge oft immer erst so ab dem Punkt, wo es dann mal...
Wenn es mal passiert ist, wenn es zu spät ist quasi. Nicht für einen persönlich, ja?
Nee, ja, aber ja,
in dem Sinne.
Aber ich weiß das, was du meinst bei dem Fluchtplan. Also ich kann die Dinge auch nie lesen.
Nee, also da denke ich mir auch so, komm, was bringt das denn alles, ja? Ich muss sagen, ich habe mich vor vielen Jahren hier bei Burger, also im Bestattungsinstitut, intensivst mit solchen Themen auch beschäftigt, weil die Berufsgenossenschaft ja da Vorgaben hat. Und ich habe das wirklich mal hergenommen, um zu sagen, okay, wenn, dann machen wir das jetzt ordentlich und hier so Feuerlöscher hier und da, Verbandskasten, Fluchtwege markieren und sonst was. Oder auch irgendwie, wir haben zum Beispiel unsere Räumlichkeiten über zwei Häuser verteilt und da hatten wir dann so einen Durchbruch gemacht und wirklich durch eine dicke Mauer und dann musste eine Brandtür eingesetzt werden mit Sensor und die Tür schließt automatisch, wenn es brennt. Also solche Geschichten. Ja. Weil, und ja, da mag man jetzt vielleicht auch so ein bisschen drüber schmunzeln, um zu sagen, übertreibt mal nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich trage ja als Chef die komplette Verantwortung. Das heißt, wenn jetzt bei uns im Empfangsbereich, ich sag jetzt mal, irgendwie ein Rechner über Nacht angelassen wird und irgendwie ein kleiner Kurzschluss oder geht irgendwas rein, jetzt fängt der Feuer und dann brennt da unten bei uns die Bude ab und es würde auf das zweite Haus übergreifen. Da sind dann auch Wohnungen oben drüber und es würde auch nur eine Person zu Schaden kommen, bis hin zu sterben. Ja, Wahnsinn. Ich bin verantwortlich dafür.
Ja, ist eigentlich heftig, wenn man so drüber nachdenkt, ne?
Genau, und jetzt nochmal, auch kurz nochmal zurück auf dieses Ehepaar. Ja, wir wollen jetzt hier gar nicht schönreden, aber boah, krass, was die auch so für eine Verantwortung haben. Und ja, natürlich, jetzt kann man schon mit dem Finger zeigen und sagen, ja, ihr seid ja Wahnsinn, ich habe da so eine Schaumstoff oder so eine Isolation an die Decke hochgemacht.
Ja, oder kaum erkennbare Fluchtwege oder
ja,
sowas,
genau,
was ja berichtet wurde auch, ne?
Wir schauen uns kurz die Fluchtwege an in der Schweiz. Wie ist das da so geregelt, ja? Und zwar, ich habe mich ein bisschen eingelesen, das hängt scheinbar nicht nur von der Personenzahl ab, sondern auch von der Geschosslage. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Ja. Also so quasi, wenn es erdgeschossig ist, dann musst du nicht so viele Fluchtwege haben, wie wenn du in einem Keller feierst oder im ersten Stock, also wenn Treppen mit im Spiel sind.
Sieht man ja auch oft, da geht es dann außen. Also im ersten Stock gibt es ja auch, ne, mit so Treppen dann
genau
runter. Oder bei der Schule hatten wir das immer so.
Ja, muss sein.
Ja, logisch, ja, klar.
Ja, muss sein. Und dieser Club, der lag tatsächlich im Untergeschoss. Und was jetzt gerade scheinbar so ein bisschen auffällt oder vielleicht auch zum Fallstrick wird, gemutmaßt von mir, ist, dass sie scheinbar Werbung gemacht haben für Veranstaltungen bei sich im Haus, wo sie gesagt haben, Leute, kommt zuhauf, wir haben Platz bis zu 200 oder 300 Leute. Hm. Also wir würden da reinpassen.
Geht aber nicht auf mit den Notausgängen, hä?
Nee, und ja, genau, jetzt waren an dem Abend wohl nicht so viele Leute drin, aber jetzt wird halt im Nachhinein auch noch gesagt, so, ja, Moment mal, sonst habt ihr so 200, 300 Mann bei euch drin, ne? Also gehen wir jetzt mal von der Berechnung auch von circa 300 Personen aus. Und wenn man diese Zahl auf die Berechnung projiziert, dann hätte dieser Club auch mit der Kellerlage und so weiter 3 Notausgänge a 1,20 Meter Breite haben müssen. Und das hat er scheinbar nicht gehabt. Ja, okay, das ist jetzt natürlich schwierig und so.
Ja gut, aber jetzt fällt es einem auf die Füße, dass man sich einfach nicht dran gehalten hat.
Wie gesagt,
und deswegen, man kann da so
ich will nicht schönreden
drüber vielleicht schmunzeln oder vielleicht auch die Augen verdrehen mit dem typisch so und so und Richtlinien.
Ja.
Aber da merkt man auch einfach mal wieder, da haben sich ein paar schlaue Leute irgendwann mal was gedacht. Und für den allerschlimmsten Notfall ist man darüber dankbar dann vielleicht. Oder hätte man es gebraucht.
Ja, weil die Gäste haben nämlich berichtet, dass kaum erkennbare Fluchtwege da waren. Oder?
Ja.
Gut, ist jetzt auch wieder schwierig, ne? Wir beleuchten ja gerne die Themen auch kritisch. So im Nachhinein, weiß nicht. Wenn du jetzt irgendwo, nehmen wir mal das Lokal da in Leipzig, wo wir waren.
Ja.
Gut, ist eine Weile schon her, aber weißt du da noch, wo die Fluchtwege waren? Hättest du es gewusst? Waren die erkennbar? Ich weiß es nicht. Da müsste man gucken, aber
Nee, ich weiß es nicht,
Scheinbar waren auch manche Türen blockiert gewesen. Ja, das wird jetzt gerade auch noch überprüft irgendwie.
Ja, aber da laufen mit sicher auch noch eben Ermittlungen, ja.
Ja, Gäste berichten eben, sie waren dann an der Tür und die ging aber scheinbar nicht auf, ja. Ob das jetzt stimmt, das wissen wir nicht, ja.
Ja, die Überlebenden, es haben ja zum Glück einige überlebt, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Die wurden in die Kliniken gebracht. Viele waren aber dann auch natürlich relativ schnell voll dann auch, ne? Brand.
Oder nicht dafür ausgelegt, ne?
Ich wollte sagen, Brandverletzungen sind natürlich auch nochmal was sehr Spezielles, was sehr gefährlich ist. Das Problem ist halt, dass die natürliche Schutzschicht, Haut, dass die dann halt, wenn du sehr starke Verbrennungen hast, halt auch geschädigt ist. Das bedeutet, so Sachen wie Infektionen, dein Haut ist ja auch ein Schutz, ne?
Ist ja ein Organ, ja.
Genau, und das ist dann geschädigt oder diese Barriere eingebrochen, deswegen ist es super sensibel, dieser Bereich auch. Das muss man auch erstmal machen. Die Intensivplätze, die wurden dann auch, ja, teilweise knapp, oder wie du schon gesagt hast, nicht jede Klinik ist dafür gut ausgelegt. Das heißt, die Überlebenden wurden dann auch in Spezialkliniken ins Ausland gebracht. Nach Nürnberg zu uns wurde auch jemand gebracht, in ein Südklinikum.
Mhm.
Das funktioniert dann mit diesen, kennt man vielleicht manchmal mit diesen kleinen Jets. Das sind dann so,
vom ADAC, nicht,
von
oder?
ADAC ist,
ja,
glaube ich, ja, diese
Gelben. Das sind so Learjets, ja.
Genau, das ist dann auch für, ja, Krankentransport teilweise. Da wurden dann auch viele ausgeflogen. Eben Berlin habe ich auch mitbekommen. Und natürlich in der Schweiz auch Genf oder Bern beispielsweise.
Und ich habe auch gelesen, dass die meisten von den Überlebenden wirklich akute Traumatisierungen hatten.
Ja,
verständlicherweise.
Also jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ja.
Angefangen mit Schuldgefühlen. So, warum durfte ich überleben und warum nicht ein anderer oder mein Freund oder mein Partner oder was oder mein Kind auch, ne?
Ja.
Ja, bis hin zu, dass sie Flashbacks haben, so von wegen, wenn du jetzt Brand oder Rauch riechst, ja.
Das muss ganz schlimm
oder,
sein.
Das oder
muss
ein,
ganz schlimm
ein sein. Knistergeräusch von Feuer. Was wir beide jetzt wahrscheinlich als gemütlich bezeichnen würden, ne? Wir haben zu Hause einen Kachelofen,
Wo
man das Feuer auch schön sieht. Ach, schön, ne? Trinkt man noch ein Gläschen Wein davor.
Oh.
Ja, oder auch Dunkelheit. Also, die haben Schlafstörungen, Panikattacken oder auch, ja, Angst vor Enge. Ich meine, gut, keiner ist gerne beengt, das mag keiner. Aber
ja, aber vor so einem Raum jetzt, ne?
Genau.
Die werden, glaube ich, jetzt immer dieses Ding in sich tragen von, okay.
In so einen Raum gehe ich nicht rein.
Genau, man fühlt sich nicht mehr wohl in
ja, kann ich verstehen.
Normal kleinen Räumen.
Auch kann ich verstehen, ne? Ja. Oder in Aufzügen vielleicht auch, ne?
Oh, ganz schlimm.
Ja.
Also das tut mir wirklich unfassbar, ja, leid auch für alle, die da in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind oder waren. Ja, sind eigentlich eher, das ist ja,
das ich weiß nicht,
ob man da jemals irgendwie wieder glücklich wird. Bleibt wirklich den Leuten einfach irgendwie nur zu wünschen, dass man lernen kann, damit umzugehen. Wir hatten es auch in einer der letzten Folgen. Ich glaube, Problemlösung gibt es da nicht. Es gibt einfach nur
einen Umgang damit.
Ja. Und der ist extrem hart, glaube ich, zu erarbeiten.
Und auch wieder sehr, sehr individuell. Aber ja, hört euch gerne die letzte Folge an. Ist mit Dr. Leon Winscheid, bekannter Psychologe hier in Deutschland. Der spricht da auch mit uns ein bisschen drüber. Also ist eine spannende
nicht
Folge.
Nicht über das Thema, ne? Muss man dazu
sagen. Nee, nicht über das Thema, aber damit mit, wie geht man mit Trauer oder auch mit der Angst vorm Sterben eigentlich
um?
Das ist so das Thema. Noch ganz kurz, also Respekt vor den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern und auch Rettungskräften. Die haben da wirklich auch Krisenintervention und Betreuungsstellen eingerichtet und da wird wirklich gemacht und getan. Also muss man auf jeden Fall sagen, ja.
Ja.
Ganz kurz noch, wie es mit dem Betreiber-Ehepaar so weiterging oder weitergeht.
Mhm.
Die Ehefrau, also diese Jessica Moretti, die hat sich tatsächlich geäußert dazu. Hast du das Video gesehen? Habt ihr das gesehen, das Video?
Ach, heftig. Nee, wusste ich gar nicht, dass es da ein Video zu gibt.
Ja, also ich zitiere einfach mal kurz. Ja, die hat gesagt, ja, es ist eine unvorstellbare Tragödie. Es ist in unserem Lokal passiert und ich möchte mich entschuldigen, hat sie gesagt.
Mhm.
Meine Gedanken sind die ganze Zeit bei den Opfern und denjenigen, die mit den Folgen zu kämpfen haben. Und während sie das sagt, also ist auf Französisch logischerweise, da bricht ihre Stimme dann auch und sie fängt zum Weinen an.
Ja.
Und also man sieht in diesem Video eine gebrochene Frau und eine zutiefst bestürzte Frau.
Ja.
Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ihr Mann, Jacques, wurde von einem Schweizer Gericht vorläufig in Untersuchungshaft genommen. Einfach weil, ja, weil sie argumentiert haben, es bestehe Fluchtgefahr.
Mhm. Ja, okay. Das
einfach weil die Vorwürfe auch so krass sind. Ja,
ja,
also
ja.
Berechtigterweise.
Ja.
Fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Feuerverursachung. Ja.
Ich glaube, dass auch die Familien, da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch ganz, ganz wütend auf ihn sind, ne? Oder auf die
auf, das auf beide, ja, auf, genau. Weil diese Entschuldigung von ihr, die kam auch nicht überall gut an, ja.
Denke ich mir schon. Also muss ich aber auch dazu sagen, ich glaube, egal was die sagt und wie sie sich äußert,
es ist falsch, in Anführungszeichen, oder wird halt falsch aufgenommen,
ja.
Und Also eine Familie zum Beispiel aus Italien hat berichtet, so, ja, die Worte, die Entschuldigung, das hätte sich sparen können und die Inhaftierung des Ehemanns, die war längst überfällig. Ja,
also, aber ich muss auch sagen, ich kann das auch irgendwie ein bisschen verstehen aus deren Sicht.
Natürlich, auch, ne?
Da bricht so deine komplette Welt zusammen,
ja.
Und da ist einfach Wut, Verständnis, Leere, glaube ich, auch einfach, die man niemandem wünscht. Wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, also insgesamt sind 40 Menschen dort gestorben bei diesem Unglückstag und die Hälfte von denen war minderjährig. Das ist natürlich auch nochmal immens, was heißt mehr Leid, das will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist egal, wenn jemand stirbt, das ist immer sehr, sehr schlimm, aber das ist besonders schlimm. Ja?
Ja.
Und dieses Leid, das ist unfassbar. Also das kann man gar nicht in Worte irgendwie fassen. Ja? Ich habe mir nur jetzt so bei der Recherche drüber, habe ich mir Gedanken gemacht, warum sind wir eigentlich so oft, wie wir anfangs jetzt auch gesagt haben, mit unserem Leben nicht zufrieden oder haben zu meckern oder denken so, boah, mir geht's so schlecht. Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ist doch irgendwie öfter mal unzufrieden oder kommt an den Punkt, wo man sagt, ey, mir geht's gerade wirklich schlecht. Ja. Also ich weiß nicht. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass solche Ereignisse mir dabei helfen. Ich will hier überhaupt keinen Nutzen daraus ziehen. Ja, aber nee, man denkt doch darüber nach irgendwie. Und bei mir ist dann doch tatsächlich so, dass ich dann irgendwie dankbar bin, weiß ich nicht, dass ich mehr oder weniger gut durch mein Leben gekommen bin und dass es mir eigentlich gut geht.
Ja, dass man einfach sich heute Abend gesund hinsetzen kann und was essen und das ist irgendwie alles halbwegs in Ordnung sozusagen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch oft wieder vor Augen führt, weil das ist wieder diese Problemverschiebung. Und es ist ja zum Glück auch so, dass sowas absolut nicht normal ist und sowas eigentlich auch nicht passiert. Und man lebt dann da so sein Leben und hat so viel zu tun und sowas, dass sowas einfach voll in den Hintergrund rutscht und dann wird man auf einmal wieder so richtig runtergeholt von sowas, ne?
Ja.
Und dann geht's aber auch wieder weiter, weil man hat dann auch auf einmal wieder so viel zu tun und dann geht's weiter und dann
ist wieder alles ganz normal und man vergisst
das. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung dafür auch, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder,
Wobei, ich will echt nochmal betonen, dass ich jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ich gehe jetzt nicht her und nehme so krasse Ereignisse, die hier in der Welt passieren, um mich selbst quasi wieder zu erden, um zu sagen, naja, schau mal, wie gut es mir doch eigentlich geht. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, sondern eher so, man hat eine Dankbarkeit in sich und ich finde es auch gut und wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Recherche für diese Folge hat mir zum Beispiel geholfen, irgendwie mitzufühlen und Anteil zu nehmen. Und ich weiß nicht, ich glaube jetzt nur in einem gewissen Maß, sage ich mal, an eine Übernatürlichkeit, aber ich denke mir, je mehr Leute in Gedanken bei diesen Familien jetzt auch sind oder bei diesen Opfern sind, desto mehr, was heißt, hilft es. Aber da entsteht, glaube ich, schon irgendwie eine positive Energie, nennen wir es mal so, ihnen hilft. Also es ist eine Anteilnahme.
Ja.
Ja? Ja. Also ich kann es, glaube ich, jetzt schon so sagen, wir beide oder jetzt in der Folge, wir nehmen echt Anteil oder wir versuchen Anteil zu nehmen an diesem Leid und an diesem Schicksal. Und im Endeffekt wollten wir mit der Folge und auch mit der Recherche einfach unseren Teil dazu beitragen, um euch ein bisschen zu informieren oder vielleicht um euch dazu zu bringen, euch damit ein bisschen zu beschäftigen und auch in den Gedanken mit bei diesen Opfern und bei den Familien zu sein. Ja,
und dass man es auch vielleicht einfach der ein oder andere von euch besser für sich auch einordnen kann. Und ich möchte zum Schluss noch eine doch sehr technische Frage beantworten, die ich dazu gelesen habe. Und zwar wurde ich gefragt, wie das denn ist. Jetzt wurden ja auch viele der Verstorbenen in ihr Heimatland überführt, auch Italien unter anderem, ne? Waren ja auch viele aus dem Ausland eben da in der Schweiz. Und normalerweise muss man ja einbalsamiert werden, wenn man ins Ausland überführt wird.
Mhm.
So, jetzt ist aber die Frage, wird dann denn so ein Verstorbener, wenn er denn so auch bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist, wie es ja leider dann häufig auch so ist bei solchen Unglücken, wird dann so ein Verstorbener auch einbalsamiert? Und also ja, rechtlich muss das eigentlich passieren. Es geht ums Zielland. Also wenn im Zielland der Überführung vorgeschrieben ist, dass ein Körper einbalsamiert eben eingeführt werden muss über die Grenze oder gebracht werden muss, dann muss das eigentlich schon auch so sein, dass er dann einbalsamiert sein muss. Aber technisch ist es super schwierig, weil wenn ein Körper wirklich so stark verbrannt ist, dann kannst du dann nichts mehr freilegen, keine Einbalsamierungsflüssigkeit mehr injizieren. Ja, es gibt Paraformaldehyd, das ist Formaldehyd in Pulverform, das bringt dann
das
aber auch
das könnte
nicht
man
so
machen,
viel,
ja. Oder subkutan kann ich mir vorstellen.
Ja, aber wenn auch von der Haut nicht mehr so viel übrig ist, also
ja,
es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in so einem Fall, dass es da einfach teilweise dann noch ja, einfach Ausnahmen gibt, weil was sollst du denn tun, wenn es nicht mehr möglich ist?
So. Ja. Ja. Ihr lieben Leute, diese Folge war extrem schwere Kosten, muss ich sagen.
Ist so, ja.
Aber es ging einfach wieder um Leben und Tod und so trotzdem schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet nächsten Samstag wieder ein. Es kommt wieder eine neue Folge mit einem anderen Thema.
So ist es.
Ihr könnt gespannt
vielleicht sein. Ein bisschen leichter, hoffentlich.
Ich denke schon.
Bis dahin.